Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Herzlich willkommen zum Salon Funkelplatz aus dem Herzen Berlin. Mein heutiger Gast ist Malerin, Filmemacherin, Performerin und Autorin und wenn man so will auch Überlebenskünstlerin. Sie ist 1984 aus der DDR mit ihrem kleinen Sohn Moritz an der Hand ausgereist, hat ihr gesamtes Frühwerk von 100 Werken verloren und ist sich bei der Neufindung aber trotzdem immer treu geblieben. Ich freue mich sehr auf eine Frau, die sich nie hat klein machen lassen, nicht vom Staat, nicht von Männern und auch nicht vom Kunstbetrieb. Über sie wollen wir jetzt mehr erfahren. Herzlich willkommen, Cornelia Schleimer.
Liebe Conny, herzlich willkommen.
Es ist ja immer so eine Sache, wie beginnt man so eine Sendung? Und wir haben uns kennengelernt letztes Jahr, es war mehr oder weniger eine Weihnachtsfeier in der Galerie, die dich vertritt, Galerie Judin, eine wunderbare Galerie in Berlin. Und wir hatten so ein nettes Gespräch und du bist gleich so ein Herzensmensch für mich geworden. Und dann habe ich gesehen, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Also mit meiner Mama, du hast auch als Maskenbildnerin eine Ausbildung gemacht, Friseurin, meine Mama auch. Du bist 84 aus der DDR ausgereist, meine Eltern 85, mit deinem Sohn Moritz an der Hand, meine Eltern mit mir an der Hand. Also wir haben so viele Gemeinsamkeiten aus dieser frühen Zeit und irgendwie hat mich das nochmal irgendwie bestätigt zu dem, was ich schon gespürt habe, als wir uns unterhalten haben. Also schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Du bist gerade mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, BZ-Preis ausgezeichnet worden. Was ist das für ein Gefühl, dass man solch eine Ehrung bekommt?
Ja, man freut sich natürlich, aber ich freue mich mehr, wenn mir ein Bild gelungen ist. Also ich bin zu sehr Künstlerin, also da ist mein Fokus. Aber natürlich freut man sich, auch der BZ-Kulturpreis oder vom Ministerpräsidenten da in Brandenburg, ist schon gut. Ja, aber ich bin jetzt nun nicht eine, die jetzt denkt, nun bin ich besonders toll, weil ich Preise bekomme. Ne? Also es sagt nicht, und also für mich ist das jetzt keine Aussage, also mit der ich mich jetzt rühmen will oder so.
Wir springen mal zurück zur DDR-Zeit und du hast so viel darüber auch schon geredet. Ich will gar nicht alles aufräumen, aber es war sicherlich, wie für meine Eltern, die Berufsverbot hatten, wo die Nachbarn Stasi-Spitzel waren, wo Kollegen Stasi-Spitzel waren, wo zum Beispiel in der Akte meiner Eltern stand, dass das Kind vielleicht weggenommen werden soll. Das war sicherlich eine sehr schwierige Zeit auch für dich, weil du hast ja 5 Ausreiseanträge gestellt. Mhm.
Ja, ich hatte ja gar keine Berufsmöglichkeit mehr. Also ich hatte Ausstellungsverbot, dann gründeten wir die Punkband, dann hatten wir Auftrittsverbot. Und dann stellte sich natürlich die Frage, ja, wie kannst du in diesem System hier irgendwie weiter existieren? Es war aber auch so, dass meine Bildvorstellung eine komplett andere war als das, was die Akademie dort von sich gab. Also sozialistischer Realismus hat mich nicht interessiert. Mich hat Poesie interessiert, ich bin viel ins Theater gegangen. Aber selbst das, selbst poetische Zeichnung oder so, selbst das wurde untersagt, weil man, also noch zu meiner Zeit. Ne? Ich glaube, dass so Mitte der 80er Jahre hat sich das dann etwas gelockert. Weil das System hat einfach gemerkt, es ist eine gigantische Ausreisewelle. Die Leute, die Künstler kommen denen abhanden und dann wurden sie ein bisschen toleranter. Aber zu meiner Zeit war das eben noch ziemlich hart, dass das eben so nach diesen Dogmen musste man funktionieren. Aber ich war auch, sagen wir, vom Elternhaus so erzogen, dass da schon immer eine gewisse Widerständigkeit da war. Also ich habe das ja schon als Kind erlebt, dass ich eigentlich da auch nicht richtig reinpasse, weil ich mal rote Strumpfhosen in der Schule anhatte. Mein Vater kam ursprünglich aus dem Rheinland und dann bekamen meine Eltern einen Brief, ihre Tochter hat rote Strumpfhosen an, die sind vom Klassenfeind und mein Vater antwortete mit einem Brief zurück, was wollen Sie denn nur, rot ist doch die Farbe der Arbeiterklasse. Also das habe ich aber schon als 12, 13-Jähriger. Also da bin ich auch katholisch erzogen, also da war schon der ganze Widerspruch, den habe ich im Grunde genommen schon als Kind erlebt, hatte dann aber doch während meines Kunststudiums diesen Höhepunkt, dass ich meine Arbeit eigentlich nicht so machen konnte, wie ich es mir vorstellte.
Diese 100 Werke deines Frühwerks sind ja verloren, beziehungsweise weiß man nicht, ob die vielleicht noch irgendwo sind, aber sie sind nie wieder aufgetaucht bisher. Nein. Waren die von der Art her schon so ähnlich, wie du heute malst?
Ja, also da gab es eben Sachen, auch was jetzt in der Hasso-Plattner-Stiftung ist, die teilweise, die über Amerika, also da hatte ich noch zur DDR-Zeit, wurden 3 Bilder mal in Westen verkauft, natürlich illegal über die Grenze gebracht. Die sind dann irgendwo in New York gelandet, jetzt waren sie in Pittsburgh im irgendeinem Nachlass. Und die Hasso-Plattner-Stiftung hat die zurückersteigert. Also das sind, also die Bilder haben nichts mehr mit dem heutigen zu tun, weil die waren, man muss, wie so Traumszenen, also fast mehr gezeichnet als gemalt. Dadurch, Gott sei Dank, ist da noch ein bisschen was also erhalten. Ne? Also dass selbst ich mir die jetzt wieder angucken kann, ja.
Hast du diese Art von deinen Eltern mitgenommen? Wurdest du schon so erzogen?
Nee, gar nicht. Also meine Mutter war Sportlehrerin, Gymnastiklehrerin, mein Vater war Ingenieur. Also da war überhaupt gar nichts mit Kunst. Ich hatte auch in der Verwandtschaft kein Künstler. Ich war Einzelkind, war relativ verspielt, ein bisschen Spätentwicklerin, die sich dann noch, wenn meine Eltern sagten, irgendwie mit 15 waren wir im Winterurlaub Skifahren. Ja, unsere Tochter, die spielt ja noch mit Puppen und da saß so ein hübscher Junge mir gegenüber. Das war mir unheimlich peinlich. Also ich war bis zum 15. Lebensjahr im Grunde ein verspieltes Kind. Aber das mit dem Künstlerischen war, weil ich mein Kinderzimmer hatte und ich habe damals schon so wie in meiner Welt, habe mir meine eigene Welt geschaffen.
Das verspielte Kind hat dann aber auch früh ein Kind bekommen mit 25.
Ja, aber das ist ja, also heute, wir gehören ja in der DDR nicht zu den Spätgebärenden, die erst Karriere machen, sich dann erstmal noch, also erst Karriere machen, dann den richtigen Mann aussuchen und dann erst Kinder bekommen und meist über künstliche Befruchtung, weil es anders gar nicht mehr geht. Nee, wir waren ja ran an die Buletten. Also, da muss man ja sagen, also Sexualität hat ja auch eine große Rolle in der DDR gespielt, weil ja sonst nichts weiter passierte. Es gab keine Partys. Am Wochenende bin ich nur in die Museen gegangen oder in Landesbibliotheken oder weiß ich was oder Theater. Es gab ja kein Telefon, man war nicht vernetzt. Also eine Jugend, die war vollkommen anders als die Jugend heute. Also ich habe ja viele Freunde, die sind so 40 oder jünger auch. Und die leben ein ganz anderes Leben als ich das, oder haben das auch vorher gelebt, als wie das dort war. Das war wie Edgar Allan Poe in Dresden. Also man ging raus, ich habe ganz viel vor der Natur gearbeitet. Mit dem Aquarellblock ging man in die Natur. Dann war man wieder irgendwie zu Hause in dem Atelier und konnte ja nicht kommunizieren. Also was heute die Leute machen, die ununterbrochene Kommunikation, abchecken, wer hat gemailt, wer hat irgendwas getan. Es war wie ein hermetischer Raum. Und was man hatte, waren Bücher. Also man hat gelesen. Ne? So, weiß ich, mein Lieblingsding, Kubin, die andere Seite. Und ist dann auch über diese Irrwege in Romantiker-Fantasien. Man hat in sowas, zumal noch in Dresden. Berlin war ganz anders. Berlin war raff, war Punk, war anders. Aber Dresden war ja die Stadt, die in der Kessellage war, gar nicht zu vergleichen mit Leipzig, wo jetzt die Messe stattfand. Die hatten ja auch immer Westbesuch da und die waren viel offener. Berlin war sowieso offener, aber Dresden hatte alles verloren durch den Krieg. Dieses Trauma war absolut spürbar. Also nur sehen Sie mal, und damals war da noch die Kirche und alle trauerten dem nach. Und dann waren die Dresdner auch unheimlich stinkig, weil das ganze Geld, was der Staat hatte, wurde nach Berlin in die Hauptstadt gepumpt. Die Semperoper, bis da so Stein auf Stein wieder aufgebaut wurde, das brauchte Jahre. Und die waren einfach gefrustet. Und dann gab es diese Sehnsucht in diese Vergangenheit zurück. Also Dresden war die Stadt der Romantik, es war schon toll, ja, aber wenn man die Künstler besuchte, immer Kerzen am Tisch. Alles Biedermeier, irgendwie vom Second-Hand-Händler. Also das war wie, dann natürlich diese Landschaft, die Themse, nie ein freier Himmel, also nie durchatmen, nicht rau, nicht raff. Also
Nochmal einen Gedanken zurück. Diese Maskenbildner-Ausbildung war ja auch schon was Kreatives, aber dir war klar, dass du nicht nur dein eigenes Gesicht anmalen möchtest oder das von anderen, sondern auch auf die Leinwand gehen willst.
Ja, das hat dann aber auch die Professorin schnell gemerkt. Also mir war das, uns haben sie dann, wie es auch typisch DDR ist, ja, ein bisschen Praxis und dann gehen sie mal einmal in der Woche ins Theater oder machen sie, also einen Tag mussten die Studenten ins Theater. So. Und in diese Maskenbildnerabteilung. Und da sollte ich Glockenwickler sortieren. Und da habe ich gedacht, ich studiere doch nicht Maskenbild. Und dann habe ich diese Kiste an der Wand gepfeffert. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also, und habe dann auch mit der Professorin drüber geredet. Die hat sich dann natürlich auch aufgeregt. Ja, das Maskenbildnerstudium war auch okay. Aber ich merkte irgendwie, ich habe dann auch schon gezeichnet, was ich ja immer schon gemacht habe. Und dann war eben diese Möglichkeit, musste nur überbrücken, das eine Studium mit dem anderen. Und ein Jahr lang, und da habe ich dann eine Ausbildung als Pferdepflegerin auf der Vollblutrennbahn in Reit gemacht, mit der großen Illusion, ich könnte reiten lernen oder auch die Pferde zeichnen. Aber es war so ein Knochenjob mit einer Mark 70 die Stunde und 4 Stunden unbezahlte Fahrzeit. Weil man musste immer ganz um 3 aufstehen, um 5 im Stall sein. Da alles machen, da musste man wieder zurück und nachmittags war der zweite Auslauf, musste man wieder hin, das war immer 1 Stunde, also 4 Stunden. War aber gut, weil ich wollte einfach den Parfümgeruch loswerden und wollte ursprünglich eigentlich im Tierpark arbeiten, dieses Jahr, aber die hatten keine Stelle frei. Aber ich finde, das bringt alles auch was schlussendlich. Deshalb, komische Pferde sind ja auch in meinen Bildern, also mitunter kommt sowas... ich konnte sie da nicht malen, weil ich arbeiten musste, aber es ist ganz oft, dass das dann manchmal 20, 30, 40 Jahre später kommt es auf einmal zurück. Mhm. Also dieses Erlebnis, was ja toll war. Also wenn die dann ausreiten, früh um 6, Frühnebel steigt hoch und dann sieht man diese farbigen Decken, wie die also durch diese Nebelreiter.
Ne? Der Schimmelreiter.
Ja, Schimmelreiter, aber in dem Falle waren es Nebelreiter. Und dann musste man die Hufe auskratzen, diese Jockeys hatte man, diese Handhaltung, die musste man hoch. Also all das, wo man erst denkt, das ist negativ, bringt ja das. Nichts ist schlimmer, als sozusagen auf einer Schiene nur zu fahren. Also der Zug muss wechseln. Der muss hoch, muss runter, muss seitlich, links, rechts und so weiter. Und Kurven fahren.
Und dann kam ja bald das Kind. Wie war das? Als alleinerziehende Mutter warst du ja schon. Ich glaube, du hattest ein bisschen Unterstützung auch von den Eltern. Aber wie war das dann mit dem Kind?
Ja, da ist ja, sagen wir, die DDR schon gut irgendwie funktioniert. Also eigentlich sollte ich dann das Studium, ich war gerade da, vierten Studien, dann sollte ich unterbrechen und dann habe ich gesagt, nö, wieso, das wird auch mit Kind gehen und das hat auch funktioniert. Ich habe dann die Modelle nach Hause bekommen, die aber zum Beispiel schon in der Schule Modell saßen, bei mir eingeschlafen sind. Dann habe ich Zeichnungen gemacht, die sehr melancholisch aussahen, hing der Kopf nach unten, fand das ganz toll, weil es wie, so eine Melancholie wie Rodin hatte. Und das stellten wir dann mal illegal aus, ging die Parteileitung durch und sagte, so sieht die Frau im Sozialismus nicht aus. Aber es war eigentlich nur, weil die Modelle müde waren. So, und das habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt mit Kind und Diplom. Also das hat dann funktioniert. Und irgendwann haben dann aber meine Eltern gesagt, weil dann diese Wohnung, dann hatte ich gar keine richtige Wohnung, kein Atelier. Und dann haben sie meinen Sohn genommen, weil sie gesagt haben, oh, da gibt's keine Schokosteckdose und mein Sohn würde vielleicht den kleinen Finger da reinstecken und einen Schlag kriegen. Und meine Mutter ging in mein Vater war in Rente und ja, und ich bin dann aber mit meinem Sohn eben mit Moritz in den Westen ausgereist.
Das war 85 nach 5
Ausreise, nee, 84
und nach 5 Ausreiseanträgen. Wie war denn der Moment, du bekommst Bescheid und musstest ja, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden mit ein paar Koffern dann rüber?
Ja, das war wunderbar, weil ich am Telefon gesagt habe, ich trete in den Hungerstreik und war dessen aber auch innerlich bewusst, dass ich es tun werde und habe das meinem Bekannten in West-Berlin gesagt, also das wäre dann sicherlich auch an die Presse gegangen. Das Telefonat haben sie abgehört und damit war dann in 24 Stunden raus. Im Nachhinein könnte man sich sagen, naja, schön blöd. Hätte man schon 2 Jahre vorher das mal am Telefon, aber man wusste ja nicht, dass es abgehört wird. Da hätte ich mir viel Mühe erspart. Andererseits muss man auch mal dazu sagen, ich saß ja 2, 3 Jahre nur auf gepackten Koffern. So, und ich habe ja immer gehofft, es geht raus. was soll ich jetzt noch große Bilder malen? Also ich hatte große, so 2 Meter mal 2 Meter Bilder gemalt. Und dann fing ich an, Super-8-Filme zu machen. Auch als Quereinsteiger, also gut, was heißt Quereinsteiger? Super 8 existierte ja nur als Familienfilmerei in der DDR. Und der Einzige, der vorher Super 8 gemacht hatte, was jetzt künstlerischen Anspruch hatte, war A.R. Penck mit, ich glaube, Lücke Frequenter Filme oder so hieß diese Gruppe, die haben das gemacht. Sonst gab es da gar nicht viel. Und wegen dieser Geschichte und der Ausreiseanträge habe ich diese Super, und diese Filme konnte ich retten. Über die Diplomaten der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik, die ich kannte, habe den einen angerufen, habe gesagt, du pass auf, ich muss in 24 Stunden DDR verlassen. Und da sagt er, Invalidenstraße 116, gegenüber von der Post stehe ich mit dem Auto. Wir werden nicht kontrolliert, du kannst in der Nacht eine Kiste zusammenpacken mit Dingen, die dir wichtig sind. Das war ja dann Selbstinszenierung, die ich schon gemacht hatte aufgrund des Berufsverbots und so weiter. Habe ich dann mit meinem Körper gearbeitet, habe die Filme damit eingepackt. Und das ist mir geblieben, was aber auch wiederum ganz gut war, weil als ich dann im Westen ankam, kam ich so in Kreuzberg in diese Super 8 Filmszene rein. Kino Eiszeit, die waren in Kreuzberg und nach einem Jahr bekamen wir eine Einladung nach New York und ohne Englisch konnte ich schon nach New York reisen mit dieser Truppe, denn sonst hätte ich ja niemanden kennengelernt in West-Berlin. Ne? Durch diese paar Filme ist mir das dann gelungen.
Zu New York kommen wir gleich nochmal. Manche Filme kann man ja, glaube ich, auch bei YouTube sehen. Sind das genau diese Filme von früher?
Ja, dieses unter weißen Tüchern. Ich weiß, ich gucke da gar nicht, weiß gar nicht. Ich habe gar nicht mit dem YouTube. Da kann man tatsächlich einen sehen,
das, ja, unter weißen Tüchern. Das findet man, ja.
Ich glaube aber auch, dass die Nationalgalerie hat den einen angekauft. Gibt es ja eine Edition von dem, der ist auch, also der unter weißen Tüchern, das ist... finde ich einer meiner besten Filme.
Edition, kann man das heute noch kaufen sogar?
Ja, glaube ich, zweimal ist er verkauft. Einmal national, einmal in die USA.
Also wer Interesse hat, kann da noch mal zuschlagen.
Ja, der ist gut, weil ich, weil ich mit diesen Bandagen gearbeitet habe. In kleinen Abrisszimmer eine Frau an die Tür gebunden habe mit Bandagen. Es sind so, ja, wie soll man sagen, so wie Jim Jarmusch so ein bisschen, also so in diesem Style, ne, also so rüde Filme, ne, also nicht blumig. So, und dann geht die Tür und dann geht ein Mann rein und das heißt, sie ist vollkommen bandagiert, das ist sozusagen die Metapher, nur wenn ein anderer die Tür öffnet, hat sie diesen Blickwinkel von hier nach da, mehr wird ihr nicht gegönnt. Und das war diese Metapher für meine Situation dieses Eingeschlossenseins. Und es ist in einer sehr, sehr langsam gedreht. Also das ist fast wie in Zeitlupe.
Wie war denn der Start, als du in den Westen gegangen bist? Da gab es ja so ein, wie nennt man das, Auffanglager, glaube ich, hieß das.
Ja, aber Gott sei Dank, ja, musste ich immerhin mit der S-Bahn fahren. Normalerweise hätte ich dann da auch schlafen müssen mit meinem Sohn. Aber... mein Ex-Freund, mit dem ich ja zusammen den Antrag gestellt hatte, den hat man ausreisen lassen, mich nicht. Gab ja, wie sich dann hinterher herausstellte, auch den Maßnahmeplan, uns auseinanderzubringen, auch als das zu dokumentieren. Also sozusagen, dass andere abgeschreckt werden. Und der nahm mich auf. Ja, also das, aber ich musste dann tagsüber immer in dieses Auffanglager. Dann kommen diese Geheimdienste. Wer war denn am schärfsten? Das waren die Franzosen. Die Franzosen waren am schärfsten und die waren auch, ich muss sagen, wahnsinnig informiert. Also die hatten da irgendwelche Bücher, illegale Zeitschriften auf dem Tisch, also die wussten genau Bescheid. Also es war interessant, Deutschen waren, Engländer waren ganz locker vom Hocker.
Aber du musstest ja praktisch nochmal von null anfangen, weil diese 100 Werke, die du vorher in der DDR gemalt hast, die sollten eigentlich an den Westen
transportiert werden. Ja, klar. Die waren alle aufgelistet. Das war ja nicht alles. Ich wollte ja nicht alles haben. Aber die wichtigen Werke waren aufgelistet, waren keramische Arbeiten aufgelistet. Es waren nie, aber meine 3 Bildtagebücher, ich hatte so eine große Collage-Tagebücher gemacht, sagte ich immer so, Zettelkasten ist das. Die habe ich auch über die Diplomaten, also das konnte ich auch, aber Zeichnungen und sowas. Und noch eine Freundin kam dann aus Erfurt, tippte das alles in die Maschine in den 24 Stunden und das musste man dann bei der Abteilung Inneres abgeben. So, Und dann war ja das ganz normale Deutrans, das ist eine Transportfirma gewesen, die bei Übersiedlungsgeschichten die Transporte machte von West nach Ost. Aber erst, es ging ja dann erst, wenn ich eine Wohnung hatte, also vorher hatte mich nur der Kerbach da aufgenommen, Ralf Kerbach, mit dem ich dann nicht mehr zusammen war, weil dieser Maßnahmeplan, der hat ja funktioniert, weil Liebesbriefe wurden abgefangen, der hatte dann auch schon eine neue Freundin inzwischen. Gut, das konnten sie kaputt machen, aber die Freundschaft natürlich nicht. Also er nahm mich auf und dann bekam ich eine Wohnung. Dann gab es den Anruf, so jetzt will ich die Sachen haben. Wohnung war aufgebrochen und war nichts mehr da davon. Und das ist erstmal ein Schock. Andererseits muss man auch wirklich sagen, ja, so, es ist natürlich, man verliert was und das mobilisiert unglaublich, wieder Kräfte Neues zu schaffen. Also und ich glaube, durch diese Erfahrung habe ich, so blöd es alles ist, ganz viel gewonnen, dass man also, wenn man Dinge verliert, dass sich plötzlich immer was Neues ergibt. Also wirklich, dass man das umwandelt in was Aktives, in was Neues, was man ausprobiert. Von der Seite finde ich es jetzt, bis auf ein paar Dinge, ja, was ich bedauere, also ich hatte dann damals sehr, mochte die Paula Modersohn, also als sehr junge Studentin, als 22-Jährige mochte ich sie sehr, malte dann auch so eine Selbstporträts. Und ich meine, das kann mir keiner mehr zurückgeben, weil dieser unschuldige Blick in den Spiegel, den hat man ja dann mit 31 nicht mehr wie mit 21. Also, oder eine Freundin, die sich das Leben genommen hat, die ich auch gemalt habe. Die Bilder sind weg. Also es gibt so persönliche, wo es immer noch schmerzt. Aber das andere sage ich, was weg ist, ist weg. Schaff was Neues.
Wie hast du dich dann als Künstlerin weiter etablieren können? Heute ist der Kunstbetrieb wirklich so ein Betrieb und professionell. Und es gibt ganz viele Galerien, es gibt Messen auf der ganzen Welt. Und damals war das ja alles noch viel geringer als heute.
War ja Berlin, gab es Springer Galerie. Also es waren ja 5 Galerien. 10 Topstars, ne, an Künstlern, es ist überhaupt nicht, das ist wie 18. Jahrhundert, also es ist Wahnsinn. Also was da für ein Zeitsprung passiert ist von den 80er Jahren zu heute, ist unglaublich, ja. Also ich sehe auch, wie schwer es junge Künstler heute haben, in diesem vielen, also das war damals irgendwie einfach, aber mich hat zum Beispiel Kunstmarkt oder sowas gar nicht interessiert. Also ich habe von der Mark 70 am Tag gelebt, mehr hatte ich gar nicht, ging aber auch, weil meine Mutter dann Essen brachte aus der DDR. Die war Rentnerin und konnte fahren. Also es findet sich immer was. Ich meine, der Ostler ist ja, was er kann, ist improvisieren. Also ich meine, man sieht ja, wir haben ja jetzt die Kriege um uns rum. Und man merkt ja, wie die Menschen dort, die also den Krieg erleben, wie die in der Lage sind zu improvisieren. Da sind wir hier mit unserer gepemperten Gesellschaft, können wir uns das gar nicht vorstellen. Also wenn man aber aus dem Osten kommt, da kann man sich das, weil es da ja unten oft nicht viel gab. Also wir haben ja nur improvisiert. Ja, mein Vater hat Räucherale getauscht gegen Zündkerzen, damit das Auto fuhr. Ja.
Als 89 die Mauer fiel, warst du nicht in der Stadt, sondern da warst du gerade in New York.
Genau.
Wie hast du das erlebt?
Ja, man hat sich natürlich schon gefreut, also wahnsinnig gefreut. Dann kroch mir aber sozusagen die DDR hinterher. Dann war es ja so, dass relativ, also das war, da fiel die Mauer, dann gab es ja die Gauckbehörde und dann gab es ja schon diese Biermann-Geschichte, dass dann irgendwie ein Freund von uns, also einer meiner besten Freunde, über die Zeit mich bespitzelt hat, ich muss jetzt den Namen gar nicht nennen. Das, was dabei im Grunde genommen fürchterlich ist, weil man macht einen Neuanfang. Ich hatte bei New York, braucht ja auch eine Zeit, wenn man ausreist, ist ja doch ein anderes Land, vollkommen andere Gesetzmäßigkeiten, dass man doch eine gewisse Zeit braucht, um sich zu akklimatisieren, um diese sozialen Gesetze der Kommunikation, wie es abläuft, irgendwie zu erkennen. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich angekommen. Und dann kam eben diese Geschichte, dass man ja doch die ganze Zeit bespitzelt worden ist. Und das finde ich dann eigentlich, ist das Allerschlimmste, wenn einem jemand Zeit stehlt. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt muss ich gerade Druck rekonstruieren. Denn das, was wir damals erlebt haben, war ja gar nicht so. wie es angeblich war. Auf einmal ging die Reise zurück. Und ich glaube, meine allergrößte Wut war die, dass ich irgendwie die Vergangenheit ja neu, da hat er dich da bespitzelt und da hat er das gemacht. Und da hat er sich die Wohnungsschlüssel von dir geben lassen und hat die der Stasi gegeben, weil er wusste, ich fahre jetzt nach Berlin, dass die in der Zeit meine Wohnung durchsuchen. Und diese rückwärtigen Erinnerungen, die störten mich, weil ich gerade im Jetzt war, ne? Gerade angekommen war.
Und es waren wirklich ja auch enge Leute in deinem Umfeld
da. Ja, aber es haben ja ganz viele erlebt. Die haben auch erlebt, dass der Bruder und so weiter. Also das ist jetzt ohne Besonderes, ja. Natürlich haben sie am liebsten, müssen ja nah sein. Also wenn einer gut bespitzeln will, dann muss er, am besten geht er noch zwischen die Beine. In dem Falle war es nicht der Fall. Aber so läuft es ja ab. Ne? Also umso näher, umso mehr Informationen.
Du hast auch ein Buch geschrieben, Weit fort, das steht hier vorne auch. Da wird die Hauptfigur ja sehr eng so mit deiner eigenen Lebensgeschichte verknüpft. War dir das wichtig als Autorin, diese Geschichte auch nochmal zu erzählen mit einem anderen Namen?
Ich habe sowieso, ja, das ist ja sowieso ein anderer Name und ich wollte das gar nicht veröffentlichen. Ich hatte das geschrieben, ich hatte was erlebt und ich hatte das dem Manfred Bissinger, der damals auch bei Hoffmann und Campe war, das ist ein Sammler von mir. Da hatte ich gesagt, du stell dir doch mal vor, ach, wir hatten eine Ausstellung in Vilnius, genau. Und da waren wir in Vilnius und fuhren mit dem Bus zurück und da sag ich, du, ich treffe nachher am Flugplatz einen Mann, hab den aber noch nie gesehen. Ja, wie geht denn das? So, und da sag ich, ja, per Internet. Ah, da musst du mir aber schreiben, wie das dann war.
Also warst du auf Parship?
Ich war auf Parship, richtig. So, da hatte ich erst noch die Schweiz drin und deutschlandweit waren dann doch zu viele. Da mussten die wieder entsorgt werden. Also erstmal hat mich natürlich dieses System auch interessiert. Wie ist denn Parship? Oh, die Männer, die wachsen hier, die würde noch größer sein. Die Blumen würden bis zur Decke gehen. So wachsen die Männer. Ach, toll, der sagt, da Architekt, da ist der das. Ist ja super, ist ja toll. Und dann war ich ein bisschen überfordert. Und dann schrieben, also das, was mich am meisten faszinierte irgendwie, was ist Ihnen am Morgen wichtig? Und ich glaube, 80% schrieben mein Cappuccino. Und da waren so viele Standards da drin, dass einer was schrieb über, worauf er allergisch reagiert. Seelische Verletzung. Und da dachte ich, huh, den musste man anschreiben. Dann kam aber raus, dass der eine Katze hat und ich habe einen Hund. Na, wie mag denn das gut gehen? Und dann haben wir 80 Mails hin und her geschrieben. Dann ist ein was sehr Intensives entstanden über die Schreiberei. So, und den lernte ich dann kennen. Und dann war aber eine eigenartige Situation, dass dann irgendwie, wenn ich über diese DDR... Also ich fragte, ja, es kommt auch aus Berlin, ja, würde mich mal interessieren, kommst du aus dem Osten oder aus dem Westen? Und er schreibt da, oh, mein Auto braucht einen Ölwechsel und jenes. Der ging auf diese Frage nicht ein und bohrte dann noch mal nach und noch, bis dann das endlich kam, ja, auch aus der DDR. Und dann bin ich rüber, 89 und Journalist auch und so weiter. Und dann gab's die Begegnung, die auch wirklich gleich buff, ging's los, also als wenn der Sektkorken knallt, große Liebe, alles schön und gut. Und dann gab's aber, merkte ich auf einmal, ganz komische Dinge. Also dann fuhren wir zu der Villa, wo er groß geworden war, dann fuhren wir nach Grünau, da ist die Ruder-Regatta-Strecke, wo er auch gerudert ist. Und da sagt er, ja, da oben, da war ich immer in dem Zimmer. Ich sag, wieso warst du denn immer in dem Zimmer da oben, wenn du hast doch da bei deiner Großmutter gewohnt. Nein, das war wie mein zweites Zuhause. Da macht es langsam Klick. Ah ja, Leistungssport, das weiß man ja auch. Beim Leistungssport werden viele dann auch als EMs und so weiter frequentiert da. Und es irgend auf einmal stimmten gewisse Dinge nicht, auch in seiner Biografie. Und dann gab es einen Film von einer, der heißt Verrat, Betrayal, von der BBC, hat der Frederik von Krusensterner damals 1992 gemacht und Björn Cederberg auch als Autoren. Und da mache ich einen Dokumentarfilm über diese Sache mit unserer wirklichen Geschichte, mit diesem Verräter, den wir hatten. Und diesen Dokumentarfilm habe ich ihm gezeigt und da konnte er die ganze Nacht nicht schlafen und danach tauchte er ab. Und dann war er weg, dann fing ich natürlich mich hätten sie bei der Kripo gut einstellen können. Also Recherche ohne Ende. Also ich bin dann, und da haut er alles hinten und vorne, jetzt kann ich frei drüber reden, er lebt auch nicht mehr. Ich war dann sogar mit diesem Buch bei der Gauck-Behörde eingeladen. Da war aber nicht Gauck, wie hieße die zweite? Die,
Marianne Birtler.
Birtler, habe ich eine Lesung gemacht. Und da hätte ich die Birtler fragen können, zu gucken. Aber da schütze ich auch, würde alles schützen. Ich habe den Klarnamen von dem nicht gesagt. Ich habe gesagt, ist ja jetzt ein tolles Buch geworden, warum soll ich das jetzt noch? Mein Gefühl weiß es ja, warum muss ich das jetzt? Dann wäre das nämlich rausgekommen, wer er ist. Es weiß ja keiner. Und das bin ich immer ganz stolz drauf, dass es keiner weiß. Dass ich natürlich auch den ganz anders, ich habe aus dem Wetterfrosch gemacht, was er gar nicht ist, also ganz anders verortet.
Ja. Aber es war dir wichtig, nicht eine, sagen wir mal, Biografie, Autobiografie zu schreiben?
Ach, wo gar nicht. Das war, ich meine, das Gegenwärtige war ja irre. Wir sind hier im Parship, wir können Männer haben und dann fallen wir unter Tausenden, wo man schreiben kann, auf ein gleiches Muster fällt man rein. Wie gibt's denn das? Das ist ja auch so, wie Dresden Parapsychologie, ja. Das ist unglaublich, ja. Nein, und das fand ich schon verrückt irgendwie. Und als ich, deshalb komme ich jetzt nochmal wieder zurück auf den Bissinger, dem schickte ich das, bevor ich in Urlaub fuhr, als einen guten Freund und Sammler. Und der hat's dann bei Hoffmann und Kamper auf den Tisch gelegt. Da waren die kurz vor der Buchmesse in Leipzig. Und dann hat der Günter Berg, der da der Leitende war, gesagt, das nehmen wir sofort. So, und dann wurde, der wusste gar nicht, wer ich bin. Ich hatte nicht mal meinen Namen raufgeschrieben. Also, und dann gab's aber genau noch diese Stelle, dass nur eine Person, die etwas, also, die aus der DDR kommt, weiß, wie sie ticken, die hat gemerkt, dass bei diesem Mann etwas nicht stimmt. Zum Beispiel an einem Satz, ich als alter in Sibirien geschulter Kampftrinker weiß, dass Weihrauch und Wein nicht so gut zusammenpassen. So einen schönen, netten Satz kann ja jeder Westfrau sagen, die findet den ganz toll. Aber ich frage mich, wieso sagt er, ich als alter in Sibirien geschulter Kampftrinker? Und da macht er es bei mir Klick.
Das Thema Männer ist ja auch so ein Thema, du warst nie verheiratet? War dir das nicht wichtig?
Nee. Mein Vater hat immer, der ist ja nun tot. Schade. Der wollte mich immer, also die leben ja nicht mehr, meine Eltern, wollte mich gern zum Altar führen. Ich habe ja die Ehe meiner Eltern gesehen. Ich habe andere Ehen gesehen. Ich habe immer Männer gehabt, aber die wohnten dann irgendwie ein paar Straßen weiter, weil ich bin zu sehr Künstlerin. Also ich habe mit dem letzten Freund, habe ich ein Haus auf La Palma gehabt. Das ging für einen Monat mit dem tatsächlich. Hätte ich gar nicht gedacht, bin ich auch kompatibel, auch in einem Haus. Aber ich könnte nicht, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Also ich bin gar nicht auf, also gar nicht so, dass ich das jetzt verweigert hätte, ja. Also ich hatte ja auch die großen Lieben, aber irgendwie, dann war es auch ein Künstler, dann gab es immer wieder auch da Spannungen. Also ich hätte es gar nicht, nee, ich will doch, ich bin gerne allein auch. Ja. Deshalb habe ich mir diesen kleinen Buschelhund jetzt mit 73, die bald werde jetzt nur noch einen 4-5 Monate alten Welpenhund jetzt angeschafft und ein bisschen bekloppt ist.
Ein Zwerg, ja, hätte er ein der Nemo können. Heißt.
Ja, der hieß schon so. Ich werde auch Hunde nicht mehr umbenennen. Also wenn sie so heißen, dann heißen sie. Das sollte aber ein I am Ende sein, damit die Tiere besser hören. Also bei Hunden sagt man, ich hatte ja nun schon Beagle, Jackie, dann hatte ich einen Terrier. Susi, und dann hören die besser. Und der heißt Nemo. Naja, muss ich mal gucken, wie ich es hinkriege.
Waren die Hunde manchmal die treueren Begleiter als die Männer?
Nein, das will ich so nicht sagen. Also die Männer waren auch, ich habe ja gute Männer, habe auch einen super Kontakt, also muss man sagen, zu allen. Also ich habe einen sehr guten Selbstschutz. Also ich lebe auch alleine, genieße das und ich schütze mich auch vor diesem wahnsinnigen, dass ich doch viel rede. Und ich, deshalb spreche ich mit meinen Bildern, die Augen gucken mich an, also das sind ja Energiefelder, deshalb male ich auch viele Figuren, wo die Augen mich angucken. Ich liebe das so, ja. Aber da ist auch ein kleines Wesen, was dann läuft, das ist wunderbar. Also, das war jetzt, vor 4 Monaten ist meine Hündin gestorben, was gruselig war, war ganz traurig, am liebsten wäre ich gleich mit in eine Grube gesprungen. 17,5 und die habe ich zum Schluss nur noch gepflegt, 2 Jahre. Und dann sagten die Freunde, naja, also Conny, du brauchst aber was. Vielleicht ist es eine Schildkröte. Und dann, ich liebe Schildkröten, habe auch Bilder gemalt. Aber ich kann nicht mit Schildkröten, ich brauche die Kommunikation. Und das ist ja auch, sag mal, ich bin auch vom Wesen, bin ich natürlich auch ein kindlicher Typ. Und das ist so herrlich, also so ein Hund, dieses, ich will doch nicht diskutieren. Ich will, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe meine Meinung, ich muss nicht über irgendwas diskutieren. Und wenn ich jetzt irgendwie und planen und war, nee, das ist alles, das Nonverbale, die nonverbale Kommunikation ist für mich das Nonplusultra.
Wie sieht denn heute so dein Alltag aus? Malst du jeden Tag?
Gar vollkommen unterschiedlich. Jetzt habe ich geschrieben. Seit August schreibe ich habe jetzt noch mit 70 angefangen, Tango zu lernen. Also immer wieder, und dann fing ich an mit Tango und mit vor allen Dingen 50er Jahre Ost-West, was ich ja von beiden Seiten ohne Mauer noch erlebt habe, was ja auch interessant ist, wenn die Grenze noch offen war. Also habe ich jetzt geschrieben, was autofiktional, das habe ich jetzt aber wieder hingelegt. Und dann habe ich mein Centaur-Projekt, was ich auch habe, ein Bootshaus, was ich dann da auf dem Wasser male. Ich bin jemand, der zwitscht. So, und dann mal, jetzt habe ich sogar ein Tango-Bild wieder angefangen. Das heißt, ich bin komplett unruhiger Geist, der aber in dem Moment, wo ich was habe, wo ich arbeite, bin ich eine ganz andere Person. Also mein damaliger Freund sagte, du kannst gar nicht glauben, mit 50 hat er noch die Bootsprüfung gemacht. Bin dann eine Havelschipperin, also ein größeres Boot mit Kajüte. Baute der mir so einen Tisch, damit ich da mein Zeug machen kann, meine Aquarelle auf meinem Boot. Und er sagt, du, keiner würde dich wiedererkennen, da hältst du das Papier ins Wasser, dann machst du es darauf, wie du vollkommen versunken. Das sind ja, aber es ist sozusagen, ich sage es in dem Film beim Judin, der liebe Gott hat bei mir die Mitte vergessen. Also ich bin ganz hektisch und bin total ruhig. Aber es gibt nicht so einen ambivalenten Mittelweg, den habe ich nicht.
Du hast sehr viele Frauen gemalt, nicht so viele Männer, oder?
Ja, ich bin aber über jeden Mann wahnsinnig glücklich. Also gut, Lars von Trier habe ich gemalt und Hopkins. Also ich liebe schon auch Männer zu malen. Aber dass ich Frauen male, hängt ja mit meinem Inneren zusammen. Sind ja auch keine Selbstporträts. Aber wie ich mich fühle. Und da gibt es sozusagen, das ist ja mein Energiefeld, was ich da reingebe, was dann auch so wie zurückkommt. Ich habe ja aber Jagdbilder gemalt. Ich habe den Papst gemalt, als mein Vater starb. Ich hatte einen ganzen Jagdzyklus. Ich bringe mich dann immer in diese Welt rein. Also ich habe Liebespaare gemalt, also als genau bei weit fort. Also das heißt, ich muss im Leben was verändern, dann verändert sich die Kunst. Und ich male, also sind nicht nur, das ist das, was man kennt, diese starken Frauenporträts, ne?
Kann man darauf schließen, dass du auch eine Feministin bist oder steckt das eigentlich gar nicht?
Nein, Ismen interessieren mich überhaupt gar nicht. Und ist ja wichtig, dass es Feministinnen gibt. Aber ich brauche keine Feministin sein. Also wozu? Ich habe mich immer durchsetzen können. Also es gibt für mich keinen Grund. So. Und ich bin natürlich jemand, der, ich sollte ja instrumentalisiert werden für das, für das, für das. Das heißt, ich will gar nichts, ich will keine Gruppen, ich will das Einzelindividuum, nur das Ich zählt. Und wer stark ist, setzt sich durch. Also ich brauche keine Gruppierung. Ich meine, ich interessiere mich wahnsinnig für Politik. Ja, also gucke auch sehr viel Politik, also so. Aber ich würde auch in keine Partei gehen. Mich interessiert das nicht, weil das sind, ja, wie soll ich sagen, wir sind dann in Strukturen, auch beim Feminismus, auch die tun Kräfte bündeln in ihrer Form von Kommunikation, die ich aber frei haben will. Ich will den Weg komplett frei haben. Das heißt, ich kann morgen anders denken wie heute. Ich will nicht in diesen Briefmarken kleben. Ja? Also für die Frau in der DDR, ich meine, die hat sich sowieso alles genommen, was sie wollte. Und wenn ihr einer nicht gefiel, hat sie gesagt, okay, macht die Mücke. Also da gab es das ja gar nicht. Ich meine, für den Westen ist es sicherlich anders. Wenn ich mir überlege, dass die Frau noch fragen musste, ob sie überhaupt arbeiten kann, den Ehemann, die waren doch alle selbstbewusst, ja. Also die Frauen im Osten waren, also was ich so gespürt habe, war, aber in Westberlin, was ich sehr interessant fand, war, dass es eine ganz andere Solidarität unter Frauen gab, wie in der DDR. Mhm. In der DDR gab es oft so was, oh, die kann mir den Kerl wegschnappen. Also da waren die Frauen ja fast eher Konkurrentin. Und ich habe in West-Berlin eine wahnsinnige Frauensolidarität gespürt. Das gab so, also oft Frauen, die sich gar nicht kannten. Finde ich interessant.
Ich würde die Runde gerne auch öffnen für unsere Zuschauer. Wer eine Frage an dich hat, darf die gerne stellen, möglichst kurz, dass wir das dann auch auf dem Mikro nochmal wiederholen können für mich. Wer hat denn eine Frage an Cornelia Schleimer? Ja, bitte hier vorne.
Ich habe eine ganz praktische Frage. Ich habe ein Interview gehört von Ihnen, ich glaube, es war vom letzten Jahr. Und da erzählen Sie, dass Sie, um arbeiten zu können, alles andere erstmal weghaben müssen, damit der Kopf frei ist.
Ja, ja.
Bürokratie nimmt immer mehr zu,
dass man erstmal weg. Könnte ich gar nicht arbeiten.
Und ich bin selber Künstlerin und es gibt so viel immer zu tun, immer mehr.
Bei mir liegt das alles auf dem Tisch. Ich habe heute 3 Telefonate geführt, aber sollte der Kamin,
aber
der
Wendt.
Doch, 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 ich bin wahr. Also mein Steuerberater sagt zu mir, es gibt keinen, der so gut ist, ihr könnt morgen Steuerprüfung kommen. Habe ich alles gleich da. Nein, Dreck muss sofort weggeräumt werden. Also wenn ich Chaos habe, wird ich dreht durch, dann bin ich nicht mehr frei. Also es lagen heute Morgen lagen schon diese blöden Dinger, die ich anrufen musste, bei mir auf dem Tisch. Also diese Bürokratie muss sofort bewältigt werden. Sonst brauche ich gar nicht an die Leinwand nirgendwo hingehen. Das mache ich, aber da bin ich ganz gut. Also ich bin sehr gut geordnet, muss man sagen, in den Dingen. Und ich werde vollkommen irre, wenn ich da nicht mein Ordnungssystem habe. Was jetzt mit diesem Welpen, mit diesem Hundewelpen jetzt gerade so ein Problem ist, da blieb was liegen, auch unbeantwortete Mails. Also ich werde kirre. Ich kann gar nicht denken. Ich brauche Ordnung. Ich bin auch abends, ich muss diese Küche ordentlich machen. Also auch wenn ich abends male, ich muss erst, und wenn es in der Nacht um 3 ist, dass ich ins Bett gehe, ich ertrage es nicht, morgens runterzukommen und da irgendwie noch, also ich bin jetzt nicht besonders pingelig, muss man sagen, habe nicht mal eine Putzfrau, aber es muss so eine, die Struktur, ich brauche den Kopf komplett frei, weil dann wieder Neues reinkommt. Und wenn da das andere noch, wenn da ich bin noch keine Verdrängerin, kann gar nicht verdrängen. Als mein Hund gestorben war, habe ich dann doch gleich alle an, oh, der Hund ist tot, der Hund ist tot. Eine Freundin von mir, die musste erst mal ganz alleine sein, die hat es bis heute, die hat auch einen Hund verloren, bis heute noch nicht verknust. Die konnte sich nicht mal die Fotos meines Hundes ansehen, weil sie das verdrängt. Ich lebe sogar diesen Tod, also ich lebe das sofort aus. Ja, geh da rein. Und dann ist auch, dann bewältige ich das.
Weitere Fragen an Cornelia? Ja, bitte.
Ich habe 85 Abitur in Eisenach gemacht und da haben wir uns überlegt, was man so studieren könnte oder ob man studieren könnte. Und ich hätte wirklich mir niemals vorstellen können, in Dresden zu studieren, weil ich in Südthüringen praktisch eine Parallelgesellschaft mit Hessen 3 aufgewachsen bin und mit Westfernsehen und bei der Armee erst gemerkt habe, was es für Diversende gibt. Haben Sie mal überlegt, aus Dresden hier nach Berlin oder nach Leipzig oder woanders hinzugehen?
Ja, wieso? Ich bin doch Berlinerin. Ich bin doch in Berlin, Oberschöneweide, geboren. Ich habe in Berlin diese Friseurlehre gemacht, beim Fernsehfunk. Dann bin ich zum Maskenbildnerstudium nach Dresden gegangen und dann habe ich dort meine Grafikmalerei. Ich war 10 Jahre in Dresden und es war natürlich wie ein fremder Kontinent. So, aber ich bin ja eine Berlinerin. Also Dresden war dann unser Underground und so. Also dann bin ich nach Berlin gegangen und auf einmal, ja, aber auf einmal war alles flach, alles tröge. Ich konnte wieder durchatmen, das muss man sich mal überlegen. Diese Idylle in Dresden, die hat mir sozusagen, also das war irgendwie, wurde ich auch sehr melancholisch. Naja, nee, ich bin Berlinerin und das traue, also ich habe immer verglichen Berlin und Dresden so ein bisschen wie, also New York habe ich dazu erlebt. Da bin ich in New York ist hektisch, dann bin ich aber auch für 2 Monate in Los Angeles. Allerdings genau diese Polare, diese 2 Pole. Dann hatte ich noch überlegt, ach, ich könnte ja vielleicht nach Los Angeles ziehen. Da hatte ich auch ein Ehepaar, die wollten mir sogar noch für Moritz einen Schulplatz besorgen. Und nach 2 Monaten habe ich das Gefühl gehabt, diese Stadt leiert mir langsam irgendwie das Gehirn raus. Ich muss wieder nach New York. New York mit dem Speed und mit allem. Und dann hatte sich dieses Thema auch erledigt. Und genau das, genau dieser Gegensatz von, und zum Beispiel, wenn einer sagt, ich will nach San Francisco, ja, das ist so der Kompromiss in der Mitte. Damit, ne, also, ja, und so ist Dresden und Berlin auch, ja. Aber ich wäre eher jemand für Berlin und ich bin auch eher jemand dann für New York statt für L.A., wobei L.A. die Stadt ist, ich sagte, das ist der Liebhaber, den man noch nicht hatte.
Ich habe ja auch mal 3 Jahre in New York gelebt. L.A. war für mich nicht die große Liebe.
Ah, doch, doch, doch. Das ist alle, Karl Marx würde sich auch auf Wolke 7 schweben, weil alle sind sozusagen, die arbeiten alle für einen Film und alles, was sie arbeiten, können sie dann am Abend konsumieren. Also da ist ja dieser ganze Kreislauf wunderbar gegeben. Also alle Leute waren da irgendwie, hatten was mit Film zu tun. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber ja, aber L.A. war schon irgendwie, war schon sehr smart. Also fand ich schon. Aber ich bin nicht, also, ja, aber das macht es genau aus, wo ich sage, liebe Gott hat bei mir die Mitte vergessen. Ich mag diese, mag beides. Ich will aber nicht diese, die Mitte will ich nicht. Ich will switchen.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, was sagen Sie zu diesen Diskussionen, die es heute auch in der Kunstszene gibt, in der Literaturszene, aber auch in der Politik, diese Glorifizierung der Ostvergangenheit von manchen, gerade auch aus Sachsen, die sich benachteiligt fühlen bis heute. Ich finde in Ihren Aussagen oft so diese Frische. Ja, also man erinnert sich an früher, aber findet einerseits schon Melancholie, aber andererseits, Gott sei Dank, ist es auch vorbei.
Ja, aber es hat mich auch geprägt. Also ich möchte diese gar nicht, Dresden ist eine wunderbare Stadt und diese Museen, alles was Kunst angeht, hat mich in Dresden geprägt. Aber was eben wirklich ist, ist dieser ungemeine Frust, auch eine gewisse Lamoyanz, die alte Zeit zurückhaben zu wollen. Aber was ich so nach dem Mauerfall erlebte, ist eine wahnsinnige Spaltung der Gesellschaft in der DDR, was mir auch unglaublich leid tut, weil es war so, die Mauer fällt, alle Leute waren ja irgendwie miteinander. Ich war ja schon längst weg, also ich habe damit gar nichts zu tun. Ne? So. Aber dann hat jemand, ein Cousin im Westen, macht plötzlich Karriere, einer bleibt da und alle sind in dem Vergleich. Und wenn man vergleicht, hat man schon verloren. Aber sie kamen zwangsläufig in den Vergleich. Das heißt, der westdeutsche Bürger, der musste sich nicht vergleichen. Der hatte sein Westdeutschland immer gehabt. Ne? Amerika, was unterstützt hat. Die Russen haben ja da erstmal alles absortiert nach dem Krieg. Ne? Also alles, was nicht nied- und nagelfest ist, haben sie aus der DDR rausgeschafft. So, aber was ich sagen will, nach dem Mauerfall, da sind bleiben welche und andere können gehen, weil sie Verwandte haben oder Connection haben. Und das ist ganz furchtbar. Also ich glaube, dass viele daran unglaublich zerbrochen sind. Es gab eine hohe Selbstmordrate, auch von Künstlern, nach dem Mauerfall, die aus dem Fenster gesprungen sind, also mehrere, die eigentlich damit nicht klarkamen. Und warum kamen sie dann nicht mit nicht klar? Weil manche aus ihren Reihen klarkamen und sie nicht. Also die werden nicht aus dem Fenster gesprungen, nur weil die DDR, die waren nicht, weil die DDR jetzt vorbei war. Also so nicht, sondern weil plötzlich Freunde waren weg. Also das ist schon, also ich glaube, dass die DDR da, ich habe immer gesagt, Mensch, ihr hättet ja auch gehen können. Also, aber da würde ich mich sehr zurückhalten, also da überhaupt ein Urteil zu fällen. Bei der Kunst, also der Wahnsinn ist ja, dass wir diese Museen haben in Frankfurt-Oder und in Cottbus, DDR-Kunst. Weiter kümmert sich ja keiner. Das sind ja so alles, wie also DDR wird zur Provinz gemacht, möchte ich mal so sagen. Ne? Also diese Museen kümmern sich sehr um die Ostkunst, diese Ausstellen. Brandenburg, Westen ist da irgendwie, selbst wenn Gruppenausstellungen sind. Also die sind schon sehr vergessen worden. Ne? Ich bin ja eine der ersten, die mit ausgereist ist. Also davor waren es ja die Malerfürsten da. Aber mich betrifft das jetzt nicht, aber viele, die danach kamen. Aber viele haben auch, sagen wir mal, die Kurve nicht gekriegt. Also, wie soll man sagen, also, ich kann das gar nicht beschreiben, also irgendwie so auf eine Vitalität verloren. Gut, dann zu meiner Zeit gab es Konzeptkunst. Figürliche Kunst war sowieso out. Also ich wäre ja out gewesen. Und da habe ich einfach gedacht, leck mich doch am Arsch. Ich mach's trotzdem. So, und mit dieser Energie, die ich hatte, mich immer wieder zu verändern, auch bin ja viel gereist, also immer wieder, ich will die Veränderung. Ich lege mich ja auch nicht fest, ich schreibe, ich mache Performance, auch da auf La Palma und so weiter. Das heißt, und die sind aber oft so auch noch in ihrem Ding geblieben, wie eben DDR, ich bin jetzt nur Maler und male jetzt hier meine Bilder. Also, mich interessiert das Leben, mich interessiert die Politik, mich interessiert das Leben, mich interessiert Malerei, mich interessieren Gedichte, mich interessiert, wenn jemand schreibt. Also ich bin da viel zu unterwegs. Aber wenn einer, sagen wir, sehr in so einer Nische gearbeitet hat, aber DDR hat große Künstler vorgebracht, ja, also Altenburg und wahnsinnig gut, also die haben es ja auch, also ganz tolle, ne? Und da muss dann auch nochmal wieder eine Generation, die danach kommt, die muss auch an so eine Qualität rankommen, ja. Also als der Neo Rauch zum Beispiel, der hat das gar nicht so erlebt, weil er viel jünger ist, da in Leipzig, dann auch als er Leipziger berühmt wurde, danach hatte ich das Gefühl, ah, jetzt kann sich der Westen erstmal öffnen, mal wieder für figürliche Malerei. Und danach haben wir so eine Episoden gehabt, ganz viele Frauen, die malen, ganz viele Figuren wie auch entliehen aus der Vergangenheit und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gesagt, guck mal, das ist ja mal wieder Neo Rauch für Arme. Und seit der Zeit gab es aber sozusagen diese plötzlich diese wahnsinnige Schwemme von figürlicher Malerei. Unglaublich. Und dann auch sehr rückwärtsgewandt, also dass man manchmal merkte, so Motive aus den 30er Jahren, Kindergruppen und weiß ich was. Und sehr marktorientiert natürlich, aber der Markt ist uninteressant, weil der Markt ist heute Markt, morgen ist er vergessen. Morgen ist ein neuer Markt. Also,
wer auch malt, ist dein Sohn Moritz. Ja. War das für dich am Anfang schön, dass der dein Konzept ja, praktisch ja. aufnimmt? Also
ja, er blieb, glaube ich, nicht viel anderes übrig, aber er hätte noch filmen können. Er hat sich immer meine Videokamera ausgeliehen, die dann kaputt war, und hat wunderbare Selbstinszenierungen vor der Kamera gemacht. Das hätte er aber auch noch, weil er hätte auch Schauspieler werden können. Aber nun ist er Maler und er malt anders als ich. Und wir haben überhaupt keine Konkurrenz miteinander, das ist ganz toll.
Ja, ich sehe in deinen Augen, wie du strahlst, das ist sehr schön. Wie ist das heute? Es ist ja schon ein schwieriges Leben, sage ich mal, als Maler. Die meisten können davon eigentlich gar nicht leben. Du hast es schon geschafft, dein Leben lang dein Brot damit zu verdienen.
Eigentlich ja. Also am Anfang habe ich ja Arbeitslosenhilfe bekommen und das war ganz wenig Geld. Und nach New York habe ich versucht, davon zu leben. Aber ich weiß noch, ich war 40, mein 40. Geburtstag. Und da fuhr ich mit meinem Freund Moritz, meinem Sohn, und seinem Freund nach Dänemark zum Zelten. Und als wir zurückfuhren, ich hatte überhaupt kein Geld mehr. Ich hätte mir nicht mit 40 ein zweites Glas Weißwein in einem Restaurant leisten können. Aber das hat mich gar nicht, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Also für mich war das Allerwichtigste, ich will das machen, was mir Spaß macht. Und ich kann woanders, muss jetzt auch nicht oder essen gehen. Also dann merke ich auch, dass ich bis heute noch so geizig bin, dass ich irgendwie denke, naja, der Salat reicht ja auch schon. Also da ist auch noch was stecken geblieben, also von dieser Zeit, wo man kein Geld hatte, ja. Dass ich jetzt nicht ins Restaurant, oh ja, mach mal jetzt hier die Tolle. Gucke ich auch, es ist verrückt, ja.
Bekommst du heute eigentlich eine Rente oder lebst du von den Verkäufen?
Ja, ich glaube, 380 Euro Rente. Nein, aber ich lebe von der Kunst. Ne? So.
Und da bist du in den letzten Jahren auch noch mal stärker, glaube ich, ins Bewusstsein von vielen gekommen.
Ja, aber auch dank der Galerie Judin, die vor allen Dingen geöffnet haben in das Oeuvre. Weil bei der Galerie zuvor, da war das ja immer nur auf die großen gemalten Bilder gerichtet. auf die Porträts. Ich habe wahnsinnig viele Reisetagebücher gemacht, die ja allesamt auch ging über 3 Jahre in der FAZ, hatte ich immer eine Doppelseite aus diesen ganzen Reisetagebüchern. Die verkaufe ich natürlich nicht, weil es Originalbücher sind. So, hat der Galerist nicht irgendwie gezeigt oder gemacht. Das heißt, es gab so einen einseitigen Blick. Und mir sagte mal ein Journalist, du brauchst eine Rekonzeptualisierung. Ich sage, was ist denn das? Ach so, dass man dann eben mal dieses Umfangreiche, was du machst, also Bücher schreiben, Filme, Inszenierung. Aber Galerist, der ursprüngliche, fokussierte sich nur auf die gemalten Bilder, weil das sehr marktorientiert war. Und dadurch ist sozusagen ein eingeschränkter Blick auf meine Person auch entstanden, den man jetzt wieder geöffnet hat, auch mit der Galerie Judin, die dieses fette Werksverzeichnis von diesem DDR-Zeug gemacht haben. Wo ich gesagt habe, also Super-8-Filme und diese Performances. Na, und weil das kann man nur machen, dieses Werksverzeichnis, solange ich noch lebe. Weil dann diese Personen, wie die da hießen, also es ist ja wissenschaftlich, muss das ja korrekt sein. Und dann muss man diese Namen wissen. Wenn ich morgen tot bin, dann hätte keiner das Werksverzeichnis machen können. Also habe ich gesagt, wir fangen mit dem Kompliziertesten an. Und das sind diese ganzen performativen Geschichten, weil da kann ich jetzt noch zu beitragen. So, aber das wurde nie, das war nie im Fokus. Nationalgalerie hat ja jetzt diese Bondage-Sachen oder Filme angekauft. Also jetzt ist es erstmalig in den Fokus gerückt. Aber dank der Galerie Judin, mit denen ich ja jetzt erst seit 4 Jahren oder so zusammenarbeite. Ne? Und deshalb sage ich, der Markt kann auch Gift sein. Ne? Also der Markt, man hätte ja vielleicht sich früher auch dann trennen können. Aber irgendwie bin ich auch, glaube ich, so eine treue Seele, dass ich das gar nicht irgendwie konnte. Oder ich gehe auch ganz, also wie gesagt, bin auch nicht groß vernetzt. Oder ich gehe auch nicht groß zu Vernissagen oder kenne mich so aus. Ich will bei mir sein, ja. Und da habe ich ein Riesenglück gehabt. Ja, also ist so.
Ich mag die Galerie auch sehr, sehr gerne. Und der Pai ist natürlich auch ein ganz toller Kunsthistoriker.
Ja, ja. Die haben ganz toll, die haben unter Petersburger Hängung gemacht. Ich hänge ja nicht. Ich sage, das sind die Bilder. Und die hatten auch Angst davor. Ne? Also, wenn die das Atelier verlassen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt wieder. Und da kam ich in die Ausstellung, hätte es nicht gedacht, weil sie sind ja sehr hohe Räume und dann haben die mit vielen, also an einer Stelle diese Peter, aber es hat funktioniert. Weil man dann genau das sieht. Also manchmal diese Härte und dann wieder diese Poetische. Also haben sie ganz gut arrangiert. Und dann aber auch wieder davor der Raum, der dann relativ sparsamer gehangen worden ist. Ne? Und das ist natürlich, es ist natürlich wirklich eine Frage vom tiefsten Vertrauen, vom inneren Verständnis, ob jemand dich wirklich versteht und die begreifen auch, was ein Künstler ist, ja. So. Und es geht nicht um Geld, das ist mir eigentlich schnups egal, solange ich davon leben kann, sondern es geht einfach um den Sinn einer Sache. Na, also warum man etwas, wie gesagt, jetzt habe ich von August habe ich jetzt nur geschrieben. Ne? Also dann mache ich nur das und kann ich nicht nebenbei, dann gehe ich nicht ins Atelier und male nur Bilder. Also jetzt mit dem Hund wieder, jetzt habe ich erstmal mit dem Schreiben eine Pause gemacht. So, und das ist aber, dann würden andere Galeristen sagen, ne, schreiben hilft mir jetzt gar nicht weiter, kann ich ja nicht verkaufen. Male mal, also so weit würde ich mich nicht einlassen.
Ist es eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man weiß, wenn man irgendwann nicht mehr da ist, leben die Werke ewig weiter?
Ja, was alles weiterlebt, wenn man nicht mehr da ist, ja. Da lebt ja viel weiter. Nee, die Frage stellt sich mir jetzt gar nicht. Was habe ich ja nicht davon, bin ich im schwarzen Loch. Also.
Aber die Leute, die deine Werke zu Hause hängen, die werden sich wahrscheinlich trotzdem...
Ja, aber das sind sehr irrationale Fragen. Also die sind sehr... das ist ja, so weit kann ich gar nicht denken. Ne, also was ist da noch? Also ich meine, wir leben hier in Zeiten, wo alle zusammenbröseln. Also was ich manchmal gedacht hatte, ist, oh Gott, was ist, wenn der Louvre, wenn da mal eine Bombe reinfällt, dann wäre alles, also fing alles viel schlimmer, als jetzt hier Cornea Schleime, was dann irgendwie nach dem Tod ist. Ja? Also diese Angst hatte ich mal. Ne? Also was passiert denn? Aber gut. Muss ich alles wieder ein P Regeln wie bei deiner Börse. Probiert sich ja auch alles hoch und runter und hoch und runter.
Wir genießen das Leben und vielleicht tanzen wir auch noch Tango für heute. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Cornelia Schleimer.
Ich danke euch.
Und wir sehen uns mit dem Salon Schinkelplatz Ende Juni wieder. Da kommt Professor Stefan Frucht zu mir, Musiker und Kulturmanager, der auch sehr viel zu erzählen hat. Bis dahin vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.